Video- und Podcast-X-Technik-Fertigungstechnik.
Für unsere Video- und Podcast-Serie X-Technik-Fertigungstechnik waren wir diesmal zu Gast bei der Firma Priska in Wien. Dass die Erfolgsgeschichte von Priska nach dem Krieg mit dem Tausch eines Wintermantels gegen eine kaputte Drehbank begonnen hat, ist definitiv etwas Besonderes. Heute ist Priska ein moderner und hochautomatisierter Fertigungsbetrieb. Im Gespräch mit Johann Priska und seinem Sohn René Wüsertil geht es um Präzision in Serie, Standardsicherung durch Automatisierung, Fachkräfte und die Frage, wie ein Familienunternehmen über Generationen hinweg erfolgreich bleiben kann. Also, viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Ja, freut mich sehr, dass wir heute die Zeit finden, hinter die Kulissen eines typischen österreichischen Lohnfertigers, eines Familienbetriebs zu blicken, die Firma Priska, und mit Sitz hier in Wien. Johann Priska und René Wüsertil, Vater und Sohn, führen die Geschicke des Unternehmens gemeinsam. Ich würde gerne beginnen, euer Slogan ist Präzision in Serie. Herr Priska, was bedeutet das?
Dass wir bestrebt sind, weil es gibt keine billigen Teile mehr in Österreich. Den österreichischen Fertigern sind nur mehr die heiklen Teile geblieben und deswegen, glaube ich, haben wir in Österreich gar keine Chance mehr, als Präzisionsteile zu fertigen. Weil die billigen Teile, die wir früher vielleicht gemacht haben, die sind alle schon ins Ausland abgewandert, in die Massenfertigung. Und deswegen glaube ich, dass das für einen österreichischen Betrieb sicher die Präzision und das Wichtigste ist.
Dass keine einfachen Teile mehr, komplexe Bearbeitungen, Losgrößen von, wo hat sie aufgestellt?
Beim Fräsen können wir auch ab ein Stück machen, aber beim Drehen sollte es so bei 50 bis 100 Stück sein. Aber wir haben Drehteile, die schon 10 Jahre lang auf einer Maschine laufen. Das ist zwar die Ausnahme, aber wir stellen
das
sich auf den...
Bis in die Zehntausende.
Ja, also. Wir stellen sich auf den Kunden ein.
Ja. Ihr fertigt es nur mitten in Wien quasi. Ist ja eine Seltenheit, ist ja nicht mehr so gang und gäbe. Warum der Standort hier in Wien?
Da haben wir ein bisschen Glück. Wir sind in einem Gewerbegebiet. Und in Niederösterreich zum Beispiel gäbe es keine Förderungen. Man bekommt nur Förderungen, wenn man in Wien produziert. Da gibt es den 23. Bezirk und eben den 22. Also, und wir haben das Glück, dass wir den Grund damals zur Verfügung gestellt bekommen haben und auch immer wieder für neue Maschinen oder neue Anlagen auch mit einer Förderung rechnen dürfen.
Die Geschichte reicht bis 1950 zurück. Ihr Vater hat gegründet. Vielleicht können wir es kurz erzählen, wie ist das alles? Wie das passiert ist damals?
Naja, er hat mir erzählt, ich hoffe, dass auch stimmt, dass er einen nach dem Krieg einen Wintermantel von einem Russen gegen eine kaputte Drehbank eingetauscht hat.
Okay.
Und so mit der hat er da repariert und mit der hat er sich dann selbstständig gemacht.
Das war der Ursprung von Priska,
glaube ich. Er hat den Beruf auch gelernt, das schon. Dann ist er einberufen worden, nicht? Und und hat dann aber nach dem Krieg hat er sich dann selbstständig gemacht. Eben mit dem Eintausch eines Wintermantels gegen eine Drehmaschine.
Also mit Drehteilen begonnen zu produzieren? Also als Zulieferer schon damals?
Nein, hauptsächlich Reparaturen, weil früher hat er alles gemacht. Wir haben ja früher auch Schweißarbeiten durchgeführt und Schweißarbeiten, Brennschneiden, Blecharbeiten, Schleifen. Also eigentlich alles. Mein Vater hat auch künstlerische Sachen hergestellt, wie zum Beispiel der Adler im Parlament, den hat mein Vater hergestellt.
Okay.
Das weiß niemand, weil der Künstler, der ihm gezeichnet hat, hat die Auszeichnung bekommen, aber gefertigt hat mein Vater.
Unglaublich, ja. Ist ja gar nicht so klein. Also,
ja.
Heute reden wir oft über kleine Bauteile, aber da war es viel größer.
Okay. Er hat mir immer erzählt, die Russen wollten den abmontieren und mit nach Russland nehmen, weil denen der Hammer und Sichel so gut gefallen hat. Okay. Aber Gott sei Dank ist er da geblieben.
Russland hat vorher eine große Bedeutung, sozusagen. Alles klar. Was waren so die wichtigsten Meilensteine in der Entwicklung von der Firma Priska? Wann haben Sie dann die Geschicke übernommen?
Ich habe es DGM gemacht und wir haben auch andere Betriebe angeschaut, aber irgendwie hat es mich dann doch zum elterlichen Betrieb gezogen und wir waren wie damals klassisch in einem Kellergewölbe und also mit konventionellen Maschinen. Wir haben damals gedacht, wenn schon, dann muss das ein bisschen größer werden und wir haben noch in den Keller, da haben wir ein Loch ausgestemmt, damit wir die Maschine überhaupt reinbringen und also so hat es begonnen. Irgendwann sind wir dann daher übersiedelt.
Also da war der Start sozusagen der Neuzeit, so der
Ja,
Produktion.
Also die Übersiedlung vom Keller in der Stadt drinnen im 20. Bezirk, daher, das war sicher ein Meilenstein. Hm.
Hast du deinen Großvater gekannt noch?
Ja, ich habe meinen Großvater
noch gekannt. Und haben wir schon was erzählt?
Nein, also es sind nur vage Erinnerungen, weil da doch der Altersunterschied dann zu groß war. Aber ich kann mich noch erinnern, dass mein Großvater und meine Großmutter, die länger gelebt hat, dann auch noch in der Halle mit ausgeholfen hat. Okay. Und ich auch als kleines Kind, wenn ich ein Freialpraktikum gemacht habe oder in den Ferien, immer wieder meine Oma in der Halle gesehen habe. Also sie war die graue Eminenz neben meinem Großvater in der Halle.
Ja. Alles klar. Du bist seit 5 Jahren jetzt aktiv bei der Firma Prisco tätig. Vielleicht kurz zu dir. Du wolltest, glaube ich, anfänglich gar nicht unbedingt in diese Metallbearbeitungsbranche einsteigen. Ist das so?
Ja, das ist richtig. Also es war so, dass meine Ausbildung eigentlich eine ganz andere ist und ich auch in einem anderen Berufsfeld tätig war. Aber durch den engen Kontakt mit meinem Vater habe ich dann einfach gemerkt, dass mich auch daher zieht. Und bei ihm waren dann, wie soll ich sagen, es war die Entscheidung, macht man weiter oder hört man auf? Und ich denke, dass dann der Zeitpunkt sehr intuitiv getroffen wurde, zu kommen und zu unterstützen. Und das war auch bis jetzt die richtige Entscheidung.
Also Liebe auf den zweiten Blick.
Liebe auf den zweiten Blick, ja.
Was hat dich gereizt damals, so ein Unternehmen letztendlich mal zu übernehmen?
Also gereizt hat mich der Umstand, dass man jeden Tag neue Herausforderungen hat. Also ich liebe die Herausforderungen und die bekommen wir eigentlich täglich zu spüren, aber das macht's halt auch aus und einfach die Affinität für die Technik ist auf jeden Fall in mir und es begeistert mich einfach auch täglich und die Vielfalt, die ich hier habe, und wir gemeinsam als Vater und Sohn auch Projekte umsetzen können.
Das funktioniert, Vater und Sohn im Betrieb? Geht gut?
Ja, ich denke schon. Ja. Also ich tue mir leichter, seit ich ihm als Hilfe habe. Ja. Also ob sie eher mit mir leicht tut, das traut er sich nicht sagen wahrscheinlich.
Ja, oh ja, also ganz, also wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis zueinander und ich glaube, anders wird es auch nicht funktionieren oder schwerer funktionieren. Also wir stimmen uns sehr gut ab, wir telefonieren täglich, wir sehen uns natürlich auch täglich und sind uns gegenseitig eine sehr gute Unterstützung.
Das Thema Betriebsnachfolge ist in Österreich ja weit verbreitet. Man hat ja das genau klassisch nach dem Krieg und Großvater, Vater und jetzt kommt oft die dritte Generation. Mhm. War das ein Wunsch auch von Ihnen oder dass man das in der Familie behält?
Er ist zwar auf dieselbe Schule gegangen wie ich, also auch ins DGM, aber eigentlich mit jedem Jahr wollte ich es verhindern. Also ich wollte eigentlich, dass er ein schönes Leben hat, okay. ein sorgloses. Aber ja, er hat mich eigentlich jahrelang gefragt und er hat auch schon einen Job gehabt bei einer großen Firma. Ich glaube, dass er da auch gesehen hat, dass man da zwar keine Kunden hat, aber dafür auch Vorgesetzte. Dass die Entscheidung dann war, dass er gesagt hat, na gut, wenn ich schon auf einem anderen hören muss, dann auf Kunden und nicht auf Vorgesetzte.
Okay, stimmt.
Kann man das so oft sagen? Ja, es trifft schon ganz gut, würde ich auch so sagen. Das ist das Schöne an der Selbstständigkeit oder einem familiären Unternehmen ist einfach, der Gestaltungsspielraum ist einfach ein wesentlich größerer. Und das sind einfach Freiheiten, die man natürlich in einem normalen Angestelltenverhältnis nicht hat. Ja. Mhm.
Aber jetzt muss ich da trotzdem ein schöneres Leben. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass Ihr Leben nicht schön von außen ist, aber es ist einfach das Unternehmerdasein ein anderes wie jetzt. Ja. Man hat mehr Sorgen, schlaflose Nächte hin und wieder, weil die Wirtschaft wie jetzt vielleicht nicht so gut läuft.
Oft, ja. Ich wollte ihm abschrecken. Also ich habe damals für einen Kunden eine Maschine bestellt, ja, also und war bei der Abnahme der Teile im Werk, wo die Maschine hergestellt worden ist. Und meine Mutter hat mich angerufen und hat gesagt, der Kunde hat die Arbeit storniert. Und ich stehe vor einer Maschine, die ein paar Millionen Schilling kostet hat. Und da hat man wirklich ein paar schlaflose Nächte.
Das verstehe ich, ja. Und diese Wellen, die es ja immer wieder gibt. Ja. Wir sind jetzt in einer Talsohle. Wie geht's euch aktuell, wenn man fragen darf?
Ja, sicher. Entgegengesetzt zu dem, was in den Medien steht, sind wir mit der Auftragslage zufrieden. Aber ich glaube, das liegt daran, dass wir nicht für die Automobilindustrie arbeiten. Ja, das ist ein großer Vorteil. Klar, ja. Ich habe mich mein Leben lang bemüht, solche Aufträge zu lukrieren, weil die Stückzahlen einfach verlockend waren. Aber jetzt bin ich froh, dass das nie was geworden ist. Und jeder Ausflug in die Automobilindustrie hat mir eigentlich nur Geld und Sorgen gekostet. Also, wir haben schon versucht für VW, auch für Porsche und auch Wir haben sogar schon Musterteile für einen Bugatti damals gemacht. Aber spätestens dann, wenn man sich die Verträge durchliest und unterschreiben soll, also sein Todesurteil, da habe ich dann gesagt, na, geben Sie es lieber wie dem anderen. Okay.
Wo liegen die Schwerpunkte aktuell? Branchen, wenn man das ein
bisschen... Also Schwerpunkt liegt definitiv am Schienenfahrzeugbau. Okay. Das, also ist nicht nur der Schienenfahrzeugbau, also wir sind auch in der Medizintechnik, im Bühnenbau, aber bei uns der Schwerpunkt liegt aktuell im Schienenfahrzeugbau.
Was werden da für Bauteile gefertigt? Welche Materialien?
Also von über Scheinwerfergehäuse, Innenraumbeleuchtung, also im Schienenfahrzeugbau, ja. Medizintechnik, Ventilblöcke, Kolben.
Weißt du, was interessant und komplex ist, scheint man?
Ja, die Schienenfahrzeuge gibt es wenige Komponenten, wo kein Teil von uns drin ist. Also von der Bremse über die Niveauausgleich, über die Innenraumbeleuchtung und wenn es nur eine Fassung für eine Lampe ist, also, oder sogar der Gashebel, also sind Teile von uns drinnen. Mhm. Aber das soll nicht so klingen, dass wir nur für die Schiene arbeiten. Also wir haben auch Firmen, die Messgeräte herstellen. Da haben wir uns jetzt erst den Teil angeschaut. Nicht? Mhm. Oder wenn man auf ein Konzert geht, der Bühnenbau, also da kommen sehr viele Verbindungsteile, wo die Scheinwerfer drauf hängen und so, da kommen sehr viele Teile von uns. Bei der Formel 1 im Red Bull Team hat es einen Bühnenaufbau gegeben, wo der Red Bull drinnen war. Also diese Verbindungsteile, die haben wir hergestellt. Okay. Also.
Schön. Das heißt, es war eine schwierige Zeit, aber die habt ihr überstanden oder seid ihr überhaupt in diesen letzten 2-3 Jahren trotzdem immer gut ausgelastet gewesen?
Nein, so ein paar Monate sind auch immer flau und dann wird es wieder besser. Ja. Aber heuer, voriges Jahr und heuer können wir sich nicht beschweren. Okay. Da ist den Umständen entsprechend zufriedenstellend.
Mhm. Trotzdem sind wir hier am Standort konfrontiert mit hohen Lohnkosten, hohen Energiekosten. Wie geht es euch da damit im Vergleich zu? Wir sind jetzt nicht weg von Ungarn hier zum Beispiel als Konkurrenz.
Ja, wenn ich vielleicht beantworte, dass die Energiekosten waren bei uns wie für viele andere auch ein sehr gravierendes Thema vor 2 Jahren. Das hat auch uns, weil wir nur ein Jahresverträge hatten mit dem Strom und das war dann natürlich ein Wahnsinn, wie es uns da erwischt hat. Also wir haben dann auf einmal das Dreifache für den Strom bezahlt. Ja. Da haben wir uns jetzt Gott sei Dank, oder das hat sich ein bisschen beruhigt. Lohnkosten, das ist natürlich ein Thema, das man nicht wegdiskutieren kann, aber das betrifft alle Fertiger in Österreich. Also da sitzen wir alle im selben Boot und ich denke auch, dass es in Ungarn, Polen, Rumänien einfach auch da steigt, das Lohnniveau. Also ich glaube, diese ganz großen Unterschiede sind ja auch nicht mehr so gegeben. Also
in Richtung Asien.
Dann ja, also da machen wir dann schon einen sehr weiten Sprung nach Asien rüber. Aber innereuropäisch gleicht sich das ja eh schon relativ an. Also das heißt, ja.
Da gibt es Möglichkeiten, dagegen zu wirken. Es ist Automatisierung. Genau. Es hat sehr automatisiert immer schon gewesen. Also ja. Bei allen Drehmaschinen, die ich kenne hier im Haus, ist irgendwie eine gewisse Art von Automatisierung ja, vorhanden.
Unsere erste Fräsmaschine, das ist nämlich schon 15 Jahre her, haben wir Fräsmaschinen mit Roboter angeschafft. Nur der war also dann nach ein paar Jahren so veraltet, dass niemand damit mehr arbeiten wollte. Also da waren dann Situationen, dass der Mitarbeiter gesagt hat, bevor ich den Roboter einstelle, lege ich selber ein. Deswegen haben wir sie jetzt für das Neueste entschieden und da sind wir auch froh. Ich habe jetzt da Anfragen gefunden, dass man schon vor 9 Jahren diese alte Anlage ersetzen wollte. Es hat halt jetzt ein bisschen gedauert. Aber wir sind froh, weil dafür sind wir jetzt am neuesten Stand. Mhm. Das kommt jetzt ganz gut mit der Aufgabe, die man hat, dass man die Kunden mehr zufriedenstellt, damit sie eben nicht verlagern oder abwandern. Jetzt sind wir froh, dass wir nicht vor 9 Jahren die Anlage gekauft haben.
Ja. Ich muss mal sagen, ich habe so kurz investiert in ein komplett neues Fertigungskonzept im Bereich der Frästechnologie. Ich habe eine 3- oder 5-Achs-Maschine automatisiert mit einem Robotersystem. Könntest du damit rund um die Uhr fertigen, unterschiedlichste Bauteile. Mhm. Wo war der ausschlaggebende Grund für diese Entscheidung? Wann ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, wir müssen genau hier jetzt und heute investieren?
Also der ausschlaggebende Grund war primär, dass wir durch den Personalmangel oder durch den Facharbeitermangel einfach auch dazu in gewisser Weise gezwungen wurden, hier die Weichen zu stellen, dass wir in Zukunft nicht mehr darauf angewiesen sind. Natürlich wird das immer eine Variable bleiben, aber dass wir in Zukunft nicht mehr darauf angewiesen sind, den Mitarbeiter als Hauptvariable für die Fertigung zu sehen, sondern dass wir sagen, okay, wir haben technologisch ein System, mit dem können wir fertigen. Wir müssen nicht den Mitarbeiter in Schicht bezahlen bzw. in Schicht anstellen, weil ich glaube, da ist die Bereitschaft einfach heutzutage nicht mehr gegeben oder nur sehr wenig gegeben.
Die Anlage könnt ihr rund um die Uhr produzieren, ihr könnt Einzelteile, Kleinserien fertigen. Kann man da neue Kundenklientele jetzt auch erschließen damit? Ist das?
Ja, also sicher, ja. Also wir haben das Glück, dass die Bestehenden uns mehr Arbeit gegeben haben. Jetzt wollten wir mehr aufbauen. Nicht? Und wenn das so läuft, wie man sich's vorstellen, dann können wir eventuell auch neuen Kunden die Arbeit anbieten.
Ja, vor allem, weil wir sehr flexibel und dynamisch auf die Anfragen eingehen können. Und durch die Automatisierung ermöglicht es uns einfach, gesamte Baugruppen, sei es Losgröße 1 bis Losgröße 4000 als Beispiel, zu fertigen.
Und das immer komplexe
Bauteile. Und das vor allem auch komplexe Bauteile.
Genau, genau. Facharbeiter ist einfach ein Problem hier im Standort in Österreich, definitiv. Was habt ihr irgendwelche Maßnahmen in den letzten Jahren gehabt, um Ausbildung, um die Leute besser auszubilden, um sie irgendwie den Job des Zerspaners sozusagen wieder attraktiver zu gestalten?
Wir glauben, dass wenn die Maschinen sehr modern sind, dass dann auch der Mitarbeiter mehr Freude hat, darauf zu arbeiten. Wir haben ständig Schulungen. Also wir programmieren ja auch auf einem Programmierarbeitsplatz. Also da schicken wir auch die Mitarbeiter nach Deutschland zur Schulung. Das ist ganz normal. Oder wir freuen uns, wenn ein Mitarbeiter von selber kommt und sagt, er möchte gern mehr machen. Und es gibt ja keinen Vorteil oder Nachteil. Der Vorteil von der Automatisierung ist klar, sie kann allein laufen, aber man braucht noch besser ausgebildete Mitarbeiter, die das auch bedienen. Aber da hoffen wir, dass die auch mehr Freude mit der Arbeit haben, weil es natürlich auch ein Erfolgsgefühl ist für einen Mitarbeiter, wenn das dann allein läuft.
Es ermöglicht den Mitarbeiter auch ganz neue Möglichkeiten. Also das Berufsfeld kann sich dann noch gegebenenfalls etwas ändern, weil es ist jetzt nicht mehr die klassische Einlegearbeit, sondern er hat dann Arbeitsvorbereitung, Arbeitsplanung. Also man kann ihn da viel mehr einbinden und auch aufbauen. Also dass einfach der Mitarbeiter mehr gefordert und gefördert wird.
Ihr habt ja nahe so viel CNC-Maschinen wie Mitarbeiter im Haus, ungefähr gleich viel. Wie schafft man das, dass man dann alle Maschinen ständig am Laufen hält?
Dieselbe Steuerung, das ist wichtig, weil da haben wir auch schon Lehrgeld bezahlt, dass wir andere Steuerungen im Haus gehabt haben und dann wollte plötzlich kein Mitarbeiter das bedienen, vor allem Urlaubszeit, Krankenstand, Weihnachten. Das war dann immer sehr herausfordernd. Die Stückzahl bei den Drehteilen sollte halt nicht so klein sein. Wenn so eben bei 50, 100 Stück hat der Mitarbeiter die Zeit, dass er eine andere Maschine auch einstellt also oder mitbedient.
Ja. Also eine effiziente Produktionsplanung ist einfach der Schlüssel, dass man hier die Ressourcen dementsprechend gut ausnutzt.
Und eben Standardisierung immer aus Prozessen zu starten, selber Steuerung, selber Prozesse.
Ja. Also keine Insellösungen. Ja. Da, wie mein Vater schon sagt, haben wir schon Lehrgeld bezahlt und sind da jetzt, vor allem was das Drehen betrifft, mit einer Steuerung.
Aber auch Werkzeuge, nicht? Also dass bei allen Maschinen die ähnlichen Werkzeuge oder die gleichen Werkzeuge passen, das ist wichtig. Also auch für einen Einsteller, dass er nicht drei verschiedene Maschinen bedienen muss, sondern dass er das mit einem kleinen Finger hat und weiß, wo sind die Werkzeuge. Also die Planung ist sehr wichtig, aber auch, dass das einheitlich ist.
Habt ihr da Digitalisierungstools dafür, für solche Dinge?
Wir sind jetzt gerade dabei, eine neue Software in Einsatz zu bringen. Das ist jetzt für Anfang 2026, also es hat jetzt schon begonnen, aber für Anfang 2026 ist das in Planung, dass wir hier bei der Werkzeugverwaltung hier vernetzt, die Maschinen besser vernetzen und einfach eine Digitalisierung vorantreiben, was die Werkzeugverwaltung betrifft.
Also ganz, ganz wichtig, die Prozesse auch zu
standardisieren,
zu automatisieren
und dann jetzt die Digitalisierung. Genau, nur die Automatisierung der Maschine alleine, das ist nur ein Baustein in dem Gesamten. Also man muss natürlich alle Prozesse auch mitziehen und auch die in dem Gesamtprozess berücksichtigen.
Kann man über Spindellaufzeiten was sagen bei euch? Wo liegen die im Schnitt? Gibt es da Auswertungen?
Dreh- oder Fräsmaschinen? Oder?
Bei beiden natürlich, würde es mich interessieren. Ja. Wie weit geht das?
Wir haben jetzt da zwei wichtige Maschinen. Bei einer sind 50.000 Stunden drauf und bei der anderen 70.000 Stunden. Wir wissen aber, das ist nur eineinhalb, vielleicht manchmal zweischichtig, wenn es der Teil erlaubt. Ja. Je nachdem, wie komplex oder wie heikel der ist.
Mannlos wird dann
ja, so gut wie möglich. Ja.
Ja, beim Drehen würde ich sagen, ein bis eineinhalb schichtig. Und beim Fräsen ist, wie gesagt, da sind wir jetzt auf jeden Fall schon zweischichtig und sind jetzt, also das oberste Ziel ist die dritte Schicht. Die wir anstreben.
Geht es ohne den Themen überhaupt hier am Standort noch in Zukunft?
Nein.
Nein, glaube ich auch nicht. Nein.
Definitiv nicht.
Also jeder, der das versäumt, jetzt hier richtig zu investieren, Weichen zu stellen für die Zukunft?
Ich kann es mir nicht vorstellen. Da muss man schon ein Nischenprodukt haben, dass man das so kompensieren kann. Also wir als reiner Lohnfertiger glaube ich nicht, dass es anders möglich ist.
Eure Kunden fordern die sowas ein? Diese Weiterentwicklung im Unternehmen?
Auf jeden Fall. Ja. Also wir sind natürlich auch mit unseren Kunden gewachsen, aber unsere Kunden wachsen auch durch uns. Also das ist ein gegenseitiges Lernen voneinander und miteinander. Und wir sind da sehr dankbar, dass wir auch die Möglichkeit haben, so zu wachsen.
Wie weit reicht das Klientel, Kundenklientel? Seid ihr nur in Österreich tätig oder?
Wir liefern etwas nach Ungarn, wir haben sogar nach New York liefern wir was, wir liefern nach Berlin, nach München.
Ja, indirekt liefern wir weltweit.
Indirekt.
Aber so einen direkten Klientel spricht sich eher in Österreich an?
Ist Österreich und Deutschland, also die Dachregion.
Aber auch, wo sich aus Vorarlberg wer meldet, ist
nicht
das jetzt also, in Vorarlberg zu
melden. Nein, das gibt's nicht. Nein.
Ja, was hat Sie angetrieben, diese lange Zeit jetzt da durchzuhalten?
Na, das Interesse an der Technik, also und das Zersparen an und für sich. Also ich wollte früher immer in einer Automobilfabrik und Autos konstruieren, aber irgendwie bin ich damals noch in der Schlosserei vom Vater hängen geblieben. Das Zersparen und das Metallbearbeiten hat mich immer schon fasziniert. Ich glaube, das hat mich angetrieben, die Metallbearbeitung.
Das Unternehmen in die Zukunft
zu führen, ist das der Reiz? Ja, das da auf jeden Fall der Reiz ist für mich, das Unternehmen in die Zukunft zu führen, weil es ist schon ein sehr gutes und solides Fundament und ich möchte es einfach auf die nächste Stufe bringen. Und wir haben, also meine Begeisterung für die Technik ist das eine, es ist aber auch natürlich das Zwischenmenschliche mit den Mitarbeitern, das auch sehr wichtig ist und was mich auch antreibt, dass wir einfach sehen, dass sich das Unternehmen entwickelt. Also das ist für mich etwas, was mich antreibt jeden Tag. Also ich freue mich, wenn wir so wie das Projekt, das wir jetzt gerade mit der neuen Automatisierung abgeschlossen haben, dass es auch von den Mitarbeitern mit Freude angenommen wird und nicht nur als neue Maschine betrachtet wird, sondern einfach als Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln.
Was ich ja spüre, ist, ihr habt ein sehr großes Vertrauen zu euren Lieferanten. Das heißt, ihr habt eher da partnerschaftliche Beziehungen aufgebaut. Man kann es ja auch sagen, im Drehen hat es mit Emco natürlich gewachsen. Im Fräsen ist bei dem Prozess ist es Okuma. Das heißt, ihr habt nicht 6, 7 unterschiedliche Hersteller, sondern habt eher auf langfristige Partnerschaften gesetzt. Macht Priska auch aus, glaube ich, oder?
Ja. Das Zuverlässige und die Harmonie aber auch. Also der Miele hat so Verlässlichkeit auf viele Jahre, nicht, glaube ich. Ist der Werbeslogan von Miele. Das gilt für uns auch, glaube ich.
Präzision in Serie und das verlässlich auf viele Jahre, sozusagen. Ja, schön. Was wünscht man sich für die Zukunft? Gibt es Wünsche?
Ja, dass ich meinen Sohn noch lange unterstützen kann, weil es uns noch beiden Freude macht, gemeinsam zu arbeiten, dass wir noch lange Sport miteinander machen können.
Okay. Ihr seid Läufer, das weiß ich,
glaube
ich.
Ja, Triathleten.
Ich dachte immer nur, ich habe es einmal gehört vom Wien-Marathon, dass sie waren. Ja, aber
nein, das ist schon zu wenig.
Ja, das geht nebenbei. Du bist da, Triathlet?
Ja, okay. Mach auf den Triathlon. Nein, das verbindet uns auch abseits. Also der Triathlon ist für uns, also wir sind das Leiden gewöhnt, deswegen sind wir da ziemlich ausdauerfähig. Was ich mir für die Zukunft wünsche, ist einfach, dass wir weiter die Freude daran haben. Also ich glaube, das ist das Allerwichtigste, jeden Tag mit Freude in die Arbeit zu kommen und den Sinn dahinter zu sehen. Und auch wenn die Nachrichten weltweit oder in Europa nicht die besten sind, muss man trotzdem sich immer vor Augen halten, dass es uns eigentlich sehr gut geht. Und das möchte ich auch weiterhin behalten. Und das ist auch so mein Ziel für die Zukunft, einfach positiv zu bleiben und das Unternehmen so weiterzuführen, wie es bis jetzt gelaufen ist und noch besser.
Also der Fertigungsstandort hier hat schon Zukunft da. Es ist nicht so, dass das irgendwie in Europa alles jetzt den Bach runtergeht, oder? Wie sehen Sie das?
Ja, ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht.
Das muss man positiv schließen.
Na, wir wollen auch jetzt, also weil wir sind beim Nachbarobjekt eingemietet und das ist verkauft worden und wir sind jetzt gerade dabei, uns zu vergrößern, indem wir den Nachbarn dazu kaufen. Okay. Also wir setzen auf Standort Österreich.
Also das kann man auch positiv. Also wir setzen definitiv auf den Standort Österreich und ich bin auch davon überzeugt, dass vielleicht ein Umdenken stattfindet. Es muss gegebenenfalls noch der Leidensdruck etwas höher werden, dass sich etwas ändert. Aber trotzdem ist Standort Österreich, das war so historisch betrachtet und ich sehe auch keinen Grund, warum das nicht in Zukunft wieder so sein könnte.
Super Abschluss, gefällt mir. Also der Blick in die Zukunft ist positiv. Wünsche euch dabei alles Gute, weiterhin natürlich. Freue mich auf ein Wiedersehen, vielleicht in 15 Jahren wieder. Vor 15 Jahren sind wir hier und in 15 Jahren wieder. Wäre es schön, dass wenn Sie noch dabei sind. Wünsche euch alles Gute und ja, Dankeschön. Ja,
vielen Dank. Dankeschön für den Besuch.
Der Video- und Podcast X-Technik, Fertigungstechnik, Redaktion, Ingenieur Robert Fraunberger, Video- und Postproduktion, Karl Möstl und Michelle Pelloza. Eine Produktion von X-Technik Industriemarketing GmbH.